Hallihallo und herzlich willkommen zu einer recht spannenden Folge von Dieb und Doof. Zum Glück habt ihr uns nicht gehört, denn wir haben uns in diesem kleinen Warm-up für diese Folge schon richtig schön lustige Beleidigung ausgedacht. Und ich muss sagen,
richtig.
Ich glaube, du hast gewonnen, Benson. Du hattest schon ein paar richtig gute Sachen.
So, hallo dann auch von meiner Seite, ihr kleinen Wirsingköpfe da draußen an den Mikrofonen. Nee, Quatsch, an den Kopfhörern. Wir haben ja die Mikrofone, um Gottes Willen. Obwohl, das können wir auch mal andersrum machen, das ist ja auch geil. Schickt uns doch mal eine Sprachnachricht, die wir hier einspielen können. Irgendwas, hier, an der Stelle, nach dem nächsten Intro, spielen wir eure Sprachnachricht.
Ihr könnt auch mal das Intro für uns sprechen.
Dann wisst ihr, dass
das
keiner hört hier.
Ja, sprecht doch gerne das Intro für uns. Ja, ein kleines Hagi.
Ja, jetzt am Ende machen wir nochmal alt-neu.
Alt neu.
Ist es eigentlich, welche Folge ist es? 90?
Könnte vielleicht.
Ist es schon Folge 90?
War wirklich?
Sind wir auf der Zielgeraden?
Eieieiei.
Halt die Schippe fest. Warte, ich muss kicken.
Du guckst nebenbei.
Ihr seht, wir sind genauso gut vorbereitet wie immer. Ja. Franzi erklärt nochmal, worum es hier geht
in der
Zeit.
Wir haben auch heute ein bisschen schlechte Internet-Connection, also falls Ben und ich uns nicht hören, wundert euch gar nicht. Denn das passt nur schön ins Thema dieses tollen Podcasts. Ihr seid gelandet bei Dieb und Doof, dem Podcast, bei dem wir uns regelmäßig Antworten auf Fragen liefern, die wir uns gegenseitig gestellt haben und zu faul waren, selbst zu recherchieren. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen netten Funfact und dann gibt es eine neue Frage für die nächste Woche. Das ziehen wir durch bis Folge 100 und dann denken wir uns was anderes Schönes für euch aus. Und heute erklärt Benson mir, wie man sich wohl gut streitet.
Richtig. Du hast nämlich das Wichtigste vergessen.
Na?
Podcast-Getränk. Meine Güte.
Ey. Meine Güte.
Wie muss ich hier, mit was muss ich hier zusammenarbeiten?
Mit was auch noch? Eieiei. Da werden wir schon.
Ey, schon direkt was.
Ey, schon direkt
Nein, groß. Es ist natürlich schön. Wir haben jetzt 90 Folgen durchgehalten. Ja. Oh Gott, das wird eine richtig anstrengende Folge für die Menschen, glaube ich. Okay, vielleicht sollten wir beim gewohnten Modus bleiben. Hallo. Genau, wir sind bei Folge 90. Ich sag Franzi heute, wie es so ums Streiten geht, was Streiten vielleicht ausmacht. Und wie man vielleicht, naja, gut streiten, finde ich, ist immer so eine Frage. Aber ja,
produktiv.
Wie kann man es vielleicht? Gibt's was Gutes am Streiten?
Ja.
Kann man das gut machen? Kann man das sinnvoller machen? Genau. Aber vorher gibt's natürlich wie immer die Frage, Franzi. Wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen?
In den letzten zwei Wochen, wie ist es mir ergangen? Also heute war ich, kann ich direkt erzählen, statt der Arbeit im Hochseilgarten. Es hat wieder echt Spaß gemacht. Also ich merke dann immer mal so, kann man echt öfter machen. So ein bisschen über
in welchem Bad?
In Jungfernheide. Ich finde, es ist, glaube ich, auch der beste.
Ah ja.
Die haben da wirklich schöne Sachen hoch irgendwie in den Bäumen durch die Gegend kraxeln. So ein bisschen Zipline. Das macht eigentlich mal ganz Spaß und auch ein paar Herausforderungen dabei. Aber prinzipiell, ja, sehr, sehr cool. Ich erinnere mich noch, dass ich beim ersten Mal richtig Angst hatte und mittlerweile läuft das eigentlich ganz entspannt. Ja, und was habe ich denn sonst noch Schönes gemacht?
Auf welcher Höhe ist es dann so?
Ich glaube, das geht so zwischen 5 bis 11 Meter. Je nachdem, was man für einen Schwierigkeitsgrad wählt. Genau, und ansonsten war ich, deswegen haben wir die andere Folge auch so früh aufgenommen, mit Freundinnen weg. Und so ein paar Kids, es war ein, ich sag mal so, Urlaub für die Seele. Da habe ich sehr viel aufgetankt, körperlich war es nicht so erholsam. ist ja auch immer, wenn man vier Leuten wegfährt und dann so Kids und so weiter, ist ja auch alles schön und gut. Genau, aber das war total nett. Und zwar waren wir da in Kratzeburg und das wie ein ganz kleines, süßes Dorf mit so einem Hofladen, ist ein netter See dran. Ja, kann man auf jeden Fall mal vorbeigehen. Man könnte da auch mit dem Fahrrad hinfahren oder einen kleinen Ausflug hinmachen. Ich glaube, mit dem Deutschlandticket kommt man von Berlin da innerhalb von 1,5 Stunden oder 2 Stunden richtig gemütlich hin.
Nach Kratzeburg.
Kann ich euch empfehlen, liegt bei Neustrelitz. Genau, das waren das so die Highlights. Ja, ich glaube schon. Ich habe eine neue Wohnung bekommen. Ich habe eine gesucht und gefunden.
Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Ja, das ist passiert. Und ja, ich habe mir, ach, können wir mal sagen, meine Briefwahlunterlagen angefordert.
Oh ja, die liegen bei mir auch hier.
Genau, und dieses Mal werde ich sie nicht ausziehen.
Aber noch total unausgefüllt.
Genau, bei mir auch noch unausgefüllt. Ja, ich bin gespannt. Ich habe den Wahlomaten gemacht. Und
oh, den könnten wir in der Folge auch mal gemeinsam machen.
Oder müssten wir jetzt ja dann die, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, bis wir da die Fragen
Ja, vor allem kommen wir am 9., wir kommen vom 9. nicht nochmal raus.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ah, kriegen wir ein kleines Special hier?
Können wir überlegen.
Einfach nur eine kurze Zwischenaufnahme, dass wir mal kurz eine Stunde den Valomaten
ausspielen. Na klar, können wir bestimmt machen.
Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir das rauskriegen. Dann bringen wir die auch direkt zur Wahl raus.
Ja, sehr gut.
Ja, okay, ja, machen wir.
Hi. Genau. So, das war bei mir. Was gab's denn bei dir Schönes?
Jetzt habe ich gerade einen Schluck getrunken. Oh Gott, Franzi. Ich habe gerade mal geguckt, 2 Wochen sind wir her. Wir haben ja relativ früh aufgenommen. Ich war bei einem... Hatten wir einen Montag aufgenommen? Nee, wann hatten wir einen
weiß
aufgenommen?
Weiß nicht, auf jeden Fall bist du zwischendrin gelaufen wieder, das weiß ich.
Ja, ich hatte diesen Firmenlauf für einen Kumpel mitgemacht, so 5 Kilometer. Da bin ich spontan mitgelaufen. Und dann hatte ich den U5-Lauf, das stimmt. Das sind dann, waren dann auch nochmal, also 24, und ich habe dann noch 1 Kilometer rangegangen, weil ich mir dachte, 24 Kilometer sieht doch blöd aus, und Runden war es auch auf 25. Die letzten 500 Meter hin und zurück, also die geht man dann auch noch irgendwie. Ja, das war ganz witzig. Irgendwie habe ich mir gedacht, ich starte mal richtig früh, bin dann 6 Uhr morgens, also bin dann zu 6 Uhr morgens zum Hauptbahnhof gefahren, dass ich 6 Uhr morgens da bin, oder kurz nach, und bin dann um 6.15 Uhr da losgetappert. Und war dann, keine Ahnung, ich glaube 2 Stunden, 7 Minuten oder so unterwegs dafür. Für 25 Kilometer.
Nicht schlecht.
Vom Hauptbahnhof bis nach Hönow.
Wahnsinn. Und wie war so ein Hönow?
Das ist schon Brandenburg. Das ist
Brandenburg, oder? Ja.
Ja, das erste, was ich gesehen habe, war ein Spargelstand. Dann dachte ich mir so,
Spargel ist geil. Okay. Das war mit dir brav.
Nee,
ist
richtig.
Das war mit dir brav.
Das ist richtig. Da haben 2 Kilo 18 Euro oder so gekostet.
Und das ist natürlich auch frech, vielleicht.
Also ich habe keine Ahnung, wie da die Preisrange normalerweise ist, aber es erschien mir viel.
Obwohl es auch sehr aufwendig zu ernten, habe ich mir sagen lassen.
Ja, genau. Genau, dann hatte ich mal wieder eine Schicht in der Kneipe, das war ganz zwischendurch. Und eigentlich habe ich letzte Woche auch dann viel gelernt, weil gestern hat meine erste Klausur für mein Studium wieder angefangen, nächste Woche ist die zweite, danach ist die dritte. Und das heißt, eine von drei habe ich jetzt erstmal, auf jeden Fall erstmal absolviert. Lief ganz okay. Mal gucken, was da rauskommt. Keine Ahnung. Und deswegen ist die restliche Woche jetzt wahrscheinlich dann auch mit Lernen für nächste Woche Dienstag dran und dann die Woche Lernen für dann auch auf die Woche Montag. Das heißt, es sind jetzt irgendwie 2 Wochen, wo es jetzt eigentlich relativ viel Freizeit oder freie Minuten in schön nochmal Wissen reinballern investiert wird.
Dann drücken wir dir
doch den Daumen. Und dann vielen herzlichen Dank. Und dann hatte ich heute noch einen Termin, und zwar, das wollte ich lange mal machen. Oder lange mal wieder machen. Und zwar war ich heute bei Blutspenden.
Okay.
Ja, und das war ganz witzig. Ich wollte eigentlich schon vor einem Monat gehen und dann habe ich gemerkt, letzte Tätowierung ist nicht lang genug her, darfst doch gar nicht Blut spenden.
Was hast du dich schon wieder tätowieren lassen?
Na, im Januar habe ich mich tätowieren lassen. Und dann ist es halt 4 Monate.
Klären wir mal anders.
Auf jeden Fall war das heute, ich muss jetzt berichten, also weiß ich, wer von euch beim Blutspenden schon mal war, weiß es ja, wer es nicht weiß, hört das zu. Ihr meldet euch ja da an, kann ja jeder hingehen, da müsst ihr so einen Fragebogen ausfüllen und dann wird euch kurz schon mal vorab so ein Piekser Blut abgenommen, dann wird der Hämoglobinwert gemessen. Ja, Hämoglobinwert steigert damit Eisen im Blut, das sagt einfach nur, wie schnell regeneriert sich euer Blut zum Beispiel. Je höher, desto besser. Und eigentlich ist ja bei mir vollkommen okay, auch wenn ich zum Beispiel kein Fleisch esse, was ja immer so die Ansage ist, ja, niedriger Hämoglobinwert, musst du halt Fleisch essen. Mach ich ja nicht. Und dann war es halt so, also als ich ganz, ganz früher das erste Mal mit 18 Blutspende war, was ja jetzt auch schon Jahre her ist, durfte ich gerade so spenden, da war irgendwie der Hämoglobinwert, müsste irgendwie, ich weiß nicht, welche Einheit das ist, musste irgendwie 12 sein. Ich hatte 9,5. Dann hat er gesagt, naja, vielleicht ist ein bisschen hier von dem Desinfektionsmittel mit rangekommen. Nochmal, dann war ich ja immer irgendwie nur knapp bei 10. Dann hat er die anderen Arme genommen, da war ich dann bei 11,5. Dann hat er gesagt, ist okay, Sie sind jung, das passt schon. Sie haben nur genug Zeit, dass ich diese Blut regeneriere.
Aber hast du damals auch schon kein Fleisch gegessen?
Damals habe ich Fleisch gegessen.
Interessant. Okay, weiter.
Ja, total wild. Und dann war ich heute da. Und eigentlich hatte ich danach nie Probleme, also seitdem ich aufgehört habe, vielleicht hatte ich nie Probleme mit dem Hämoglobinwert. War heute da, dann war der erste Wert 10. Und dachte mir so, Okay, das ist ein bisschen komisch. Dann hat sie auch wieder, hat die Dame, die es gemacht hat, auch wieder, okay, machen wir mal noch
wir
eine Probe.
Wir probieren mal so lange, bis es geht.
Naja, kann ja wieder sein, dass so wieder, es war halt die erste Probe, dass halt wirklich was von dem Desinfektionsmittel noch drin ist, ist einfach verdünnt. So, nächste Probe. 12,4. Und ich dachte mir so, läuft. Und sie guckt mich an, naja, ist zu wenig. Ich so, wie ist zu wenig? Na, 14 ist das Minimum. Was, wie 14 ist das Minimum? Na, wir probieren es nochmal. Ist ja jetzt aber die letzte Probe am Finger dann.
Na, waren wir bei 13,5? Okay,
nochmal gemacht? Gut? Nee, war bei 12,5. Und er so, und was machen wir jetzt? Also, wenn sie wollen, ich würde jetzt ans Ohrläppchen gehen. Habe gesagt, okay, da ist ein bisschen dünne. Hat sie aber irgendwie hingekriegt. Und also man kennt es auch zum Beispiel bei Leistungssportlern, da wird es auch gerne am Ohr genommen, weil es auch irgendwie Kapillarblut ist oder sowas und sich das deswegen ganz gut messen lässt und ganz gut dafür geeignet ist. Und da waren es dann exakt 14,9.
Also haben sie dich
drauf. Und dann durfte ich Blut spenden. Ja, hat insgesamt, also ich war erfreulich zu sehen, als ich das letzte Mal da war, wo ich dann nicht spenden durfte, waren da vielleicht 5 Leute oder so. Also war eine ähnliche Uhrzeit. Und heute war hier in der Schule in der Nähe, war die Turnhalle brechend voll. Also ich hatte um 17.30 Uhr den Termin, war 17 Uhr da und war um 18.05 Uhr auf der Liege zum Blutspenden.
Wow.
Also es hat richtig lang gedauert. Hat richtig irgendwie,
gibt's ja. Gibt's gerade irgendwie eine extra Aktion oder so, dass du noch 5 Euro mehr kriegst?
Ja, du kannst, also weiß ich nicht, ob sie das beworben haben. Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Ich hab nur die Benachrichtigung bekommen, dass es sehr nahe ist. Du hast irgendwie, du kannst an so einer Verlosung für so ein Krimi-Dinner teilnehmen oder für irgendwelche Eintrittskarten für irgendwie Basketball, aber nicht Alba, also nicht hier der große Verein Berlin, sondern irgendwas anderes. Weiß nicht. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Also habe jetzt nicht gesehen, dass es eine große, dass es irgendeine besondere Aktion gab. Von daher sage ich jetzt einfach mal, cool, die Leute machen.
Nice. Ja, sehr schön. Daher,
ja. Sehr cool. Genau.
Ja. Wunderbar.
Genau, das so viel dazu. Und genau, haben wir es vorgeplänkelt durch. Oh, ein bisschen länger.
Ja, sehr schön. Aber hat uns noch irgendjemand wieder was geschrieben, irgendwas erzählt? Gab es Rückmeldung?
Nee, heute nicht. Ja. Also ich habe gestern nochmal mit jemandem gesprochen, gesagt hat, ja, am Anfang habe ich euch gehört und dann habe ich irgendwie auf ihr gehört. Ja, ist auch okay.
Voll. Und man darf halt nicht vergessen, wieder anzufangen.
Da hätte ich dem Menschen jetzt nicht gesagt. Ich wollte jetzt irgendwie nicht sagen, ja, das ist aber schon schön, wenn du uns hören würdest.
Mach mal, das lohnt sich.
Mal gucken. Wir suchen übrigens immer noch Vorschläge für Abfolge 101.
Ja, ich habe übrigens auch erst überlegt, ob vielleicht Folge 100 sein sollte. Wie macht man einen Podcast?
Das wollten wir eigentlich ganz am Anfang mal machen, oder?
Jetzt kann man es bei Folge 100 machen. Ich weiß aber nicht, ob wir da so die
Jetzt haben wir genug Expertise, wo wir dann dreistellig
sind. Schau jetzt auf, ob wir da die Expertinnen sind, weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal.
Weiß ich nicht.
Das sind jetzt, ihr habt noch 10 Folgen Zeit, wünscht euch Themen. Wenn ihr wollt.
Ja, wünscht euch Themen, genau. Schreibt uns. Nervt Franzi. Schreibt Franzi
mal eine Mail. Schreibt mir doch mal eine. Schreibt mir mal auf Instagram. Mach mal. Dann, das ist doch gut.
Okay. Gut, Franzi. Was ist denn dann, frage ich dich jetzt noch mal kurz, bevor ich dann die große Frage beantworte. Was ist heute dein
Podcast? Also, mein Podcast-Getränk ist Naturradler Rhabarber. Biermix.
Oh, das ist gut.
Schmeckt mir leider nicht
so gut. Ich finde es ganz lecker. Echt? Ist es richtig kalt?
War's. Aber ich muss sagen, ich mag ja gern Bier. Ich mag gern auch so Rhabarberschorle. Und von der Kombi bin ich nicht ganz so überzeugt. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich finde, wenn dann Grapefruit auch ganz nett, aber Rhabarber finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, ich dachte, ich hatte das noch nie und ich bin heute einfach mal experimentell unterwegs. Was hast du denn so Schönes heute mitgebracht? Ja.
Also, da ich ja Blutspenden war, trinke ich halt kein Bier. Weil ich mir denke, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich zum Abend, irgendwie hatte ich noch Bock auf einen Kaffee. Aber
mit Zündstoff oder ohne?
Okay. Ohne. Hab mir mal entkoffeinierten Kaffee geholt und habe jetzt mir überlegt, weil ich halt tatsächlich in letzter Zeit, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass ich wirklich so richtig schlecht pennen kann. Gerade. Hätte ich mir gedacht, muss ich mir jetzt nicht abends noch Koffein reinballern oder generell nachmittags. Das heißt, nachmittags ab, keine Ahnung, ob um 3 gibt's dann, wenn ich einen Kaffee will, nur noch entkoffeinierten Kaffee.
Entkoffeinierter Kaffee, nicht schlecht. Sehr gut. Ich übrigens, das will ich nochmal
gucken. Ja, der ist auch gar nicht so
schlimm. Ah ja, ich will nochmal erzählen, das ist total absurd. Ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Und ich war ja in vielen Einrichtungen in meinem Leben, zum Beispiel in Israel, als ich Freiwilligendienst gemacht habe. Da hat man mir gesagt, ja, ach, du, das ist so anstrengend, wenn du hier raus bist, trinkst auf jeden Fall Kaffee. War nicht so. In der Uni auch. Ja, spätestens in der Uni fängst du an, Kaffee zu trinken. Nie passiert. Dann immer so, ja, wenn du dann als Sozialarbeiterin, ja, da trinken die doch alle Kaffee. Spätestens da fängst du an, Kaffee zu trinken. Ist nie passiert. Und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, Espresso zu trinken. Also jemand, der keinen Kaffee trinkt und sich dann so den Espresso reinballern. Aber ohne Zucker, ohne Milch, mag ich tatsächlich ganz gern. Hat angefangen, wirklich mit diesem üblichen, man hat irgendwo richtig lecker gegessen, sich aber auch so voll gefuttert, dass ich dachte, oh ja, jetzt noch so was Kleines zum Verdauen. Das damit hat so ein Absacker.
Aber kein Alkohol.
Damit hat es irgendwie angefangen und jetzt ab und zu denke ich mir so, ach ja, doch, so ein kleines Espresso könnte ich mir mal vorstellen. Und jetzt hat sich das so, ja, irgendwie aus dem Rahmen von, ich trinke das jetzt mal nur nach einem netten Essen hinterher so ab und zu, ach ja, warum nicht, wenn wir schon mal ins Café gehen. Ich war da nämlich immer so aufgeschmissen. Alle ziehen sich da immer einen Kaffee und so und ich dachte, oh, weiß nicht, was mache ich?
Hat sie das heute einen Espresso getrunken?
Wieso? Okay. Rede ich so schnell?
Weiß ich, also ihr müsstet Franzi erzählen, der Kopf geht die ganze Zeit so von einer Richtung in die andere, voll die Gestik, Mimik.
Bam, bam, bam. Nee, das ist hier Rhabarber.
Kannst du vielleicht was erklären? Rhabarberschorle. Das ist ja. Dann hör auf damit. Schön Rhabarber.
Ich hab noch ein bisschen Rhabarberpresso.
Rhabarber auf.
Genau, so, aber ich wäre bereit zu streiten. Auf die Plätze. Fertig.
Fertig.
Los.
Los.
Klemm jetzt die Sache hier. Hätte ich jetzt gerne. Kannst du aber auch.
Hätte gerne.
Kannst du auch mal was machen jetzt hier, sag mal.
Oh, das ist schon mal ein guter Punkt. Da komme ich auf jeden Fall auf dieses. Kannst du auch mal was machen hier, ist schon High Level auf jeden Fall.
Die Du-Botschaft, da war sie.
Die Du-Botschaft, genau. Also ihr wisst ja alle, streiten.
Geil, fett.
Kennt man.
Mega. Kann man so Energie aufbauen. So,
wenn du jetzt. Wenn du jetzt dann denkst, wann hattest du deinen letzten so richtigen Streit? Und vielleicht lässt du uns auch daran teilhaben, wo es
ist. Oh, so richtig mit Schmackes und Brüllen und laut werden?
Ja, das ist ja auch so immer so ein bisschen die Frage, was definiert man schon als Streit? Also ist es kein Streiten? Oder
das
also,
ist richtig.
Ist es nur eine Meinungsverschiedenheit? Muss beim Streit jetzt erst, keine Ahnung, der Teller gegen die Wand fliegen?
Das stimmt, das ist sehr spannend. Also ich glaube, Streiten, so richtig Streiten, schon ganz lange nicht mehr. Aber ich hätte zum Beispiel auch sich in der Öffentlichkeit mit fremden Menschen anpöbeln. Ich sehe das als Streit? Es ging nicht wirklich darum, Argumente auszutauschen. Es ging einfach nur...
Das ist dann auf jeden Fall kein konstruktiver Streit, den wir vielleicht am Ende hier haben wollen.
Nee, aber es war tatsächlich einfach nur.
Aber
es
ja,
war
komm, erzähl.
Ich weiß, dass er so Mitte 50 ist, weil das am Ende gesagt hat, Mann,
komm, du
ja,
mal mein,
ungefähr so, der auf dem Bahnsteig, ich stieg gerade mit jemandem aus der Bahn aus und hörte nur, wie er dann zu jemandem sagte, ach du, schöne Wort für Frauen aus vielleicht horizontalem Gewerbe. Das aber mit ich weiß nicht, muss er nicht.
Ja, ja. Wir können es uns denken.
Reimt sich auf einen Beleuchtungsgegenstand aus der Wohnung. Genau. Und daraufhin gingen dann irgendwie schon so ein paar dazwischen und meinten, das geht ja gar nicht. Und aber die Dame hatte nicht nur einen Wagen und drei Kinder dabei, sondern auch ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, ein älteres Kind und dann noch irgendwie einen älteren Mann. Die sind dann auf den los, wir sind da irgendwie dazwischen und sagt, ja, hier, jetzt chillt mal alle. Und ich habe dann nur zu dem quasi älteren, mittelalten Mann gesagt, so, hey, irgendwie auch jetzt auch nicht die Art, mit einer Frau zu reden. Ne? Und dann fing er halt an, so, ja, weiß gar nicht, was die gemacht haben, die haben mich in der Bahn beleidigt und angepöbelt. Ich so, du, sorry, ne? Habe jetzt nicht mitbekommen. Aber weiß nicht, was hat sie dir denn getan, dass du das zu ihr sagst? Also, nein, er hat mich angepöbelt. Ich so, ah, das heißt, sie hat nicht mal was gemacht, aber dann haust du halt auf sie drauf, ne? Weil ist ja vielleicht leichter. So. Sie anscheinend nichts gesagt, aber natürlich, die Frau kann man eingreifen. Naja, auf jeden Fall über dieses Thema uns anbrüllend gingen wir dann den Bahnsteig runter. Und ja, war einfach, wo ich dann dachte, nee, und war natürlich auch wirklich einer von den Typen, die dann einfach ja ohne Argumente, aber eher ausfallend werden und dann eher so Sachen wie, ach du verklemmte Alte, lass du dich doch erstmal ficken, ist es da hinten dein Stecher, dann, naja, der soll diesmal, ne, so. Da dachte ich so, oh wow, das, also ja, also ein Frauenbild war tatsächlich, hat es mit seinem ersten Kommentar offenbart, dass dass man Frauen angreift dann auf der Ebene. Und da hatte ich einfach so richtig Lust, mich mit ihm zu streiten, habe ihn einfach angeboten und sagte, du bist ja, naja, ungefähr so. Und dann hatte ich Spaß.
Okay. krass. Hast du dich da eventuell emotional berührt gefühlt? Irgendwie?
Na, ich habe auf jeden Fall gedacht, so, was bist denn du für ein Typ?
Ja, okay, aber Streitführung als rational oder emotional?
Also ich sag mal so, ich glaube, da war was Rationales drin, aber die Hitzigkeit, mit der ich das rübergebracht habe, die war sehr emotional.
Ja.
Ne, so.
Genau. Ja. Und das ist ein Teil, wo es öfter dazu führt, dass Streit tatsächlich so ein bisschen, auf jeden Fall eskalieren kann. Und ich erkenne es, also ich müsste jetzt auf die Frage auch überlegen, weil ich mich das mal so richtig gestritten habe. Meistens ist es wahrscheinlich auch irgendwie so eine, da erzählt jemand einfach irgendwie Blödsinn und du willst es nicht stehen lassen. Aber ich hatte auch so ein, keine Ahnung, so klassisch Weihnachtsessen zum Beispiel, so mit älteren Familienmitgliedern Diskussionen über gesellschaftliche Themen, sag ich es mal.
Formuliert.
Und da geht's dann natürlich auch irgendwie, wie du sagst, am Anfang vielleicht etwas rational zu, aber gerade am Ende wird man ja dann doch irgendwie schon ein bisschen emotional. Und ich glaube, es ist bei Auseinandersetzungen oder bei Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheit mit Familienmitgliedern nochmal ein bisschen mehr, weil die ja einem, also man ist da nicht betroffen, so, aber die sind ja einem vielleicht so ein bisschen wichtig. Und dann will man natürlich auch irgendwie da, also ich glaube, da kommt auch so eine Emotionalität da rein. Auf jeden Fall beobachte ich das natürlich in meinem Beruf. Ich habe dir im Vorgespräch schon erzählt, dass es bei dir wieder soweit war. Genau, dass man das bei den Kids vor allen Dingen sieht. Und wir wissen ja, also keine Ahnung, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gibt es halt, also Streit gibt es halt überall. Also überall da, wo Menschen aufeinandertreffen und verschiedene Ansichten und sowas, wird es irgendwie Streit und Konflikte geben. Und dann ist die Frage, inwiefern werden die behandelt? Und gerade bei den Kindern sieht man halt, dass sie halt selten rational, sondern ganz oft emotional geführt werden. Ja, einfach weil sie es auch nicht anders können. Ja. Und diese Tatsache, wie die dann geführt werden und wie dann damit umgegangen wird, hat dann aber tatsächlich auch Einfluss, wie wir das im Erwachsenenalter machen. Ob wir eine Art Widerstandsfähigkeit, also das Fachwort dafür ist Resilienz, aufbauen können oder ob wir das nicht können. So kann man zum Beispiel sagen, wenn wir als Kind zum Beispiel mit den Emotionen, also wenn die nicht berücksichtigt werden, ja, oder wenn die klein gemacht werden, also bagatellisiert werden oder sogar unterdrückt werden müssen, dann ist es zum Beispiel so, dass man später im Erwachsenenalter eher konfliktscheu ist, also Konflikt vermeidet. Und wenn man dann zwangsläufig in einen Konflikt kommt, damit einfach auch nicht umgehen kann.
Da fehlen dann die Strategien.
Anders ist es natürlich, wenn man irgendwie einen Raum hat, wo irgendwie Emotionen da sein dürfen, wo das erstmal akzeptiert wird, wo man dann drüber sprechen kann und wo es dann irgendwie so eine Gesprächskultur dazu gibt. Dann sind Erwachsene da, die solche Erfahrungen als Kinder gemacht haben, weniger konfliktscheu, was nicht heißt, dass sie mehr Konflikte haben, sondern einfach besser mit Konflikten umgehen können und gleichzeitig aber auch in der Lage sind, offener mit Streitthemen oder persönlichen Themen umzugehen. Das heißt, ja, bringt euren Kindern bei, ordentlich zu streiten.
Ja, oder überhaupt erstmal, ne, so mit den Gefühlen auseinanderzusetzen.
Genau, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Ansonsten ist natürlich, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, also wir haben es bei Kindern, wir haben es aber natürlich auch gerade zwischen erwachsenen Menschen, entweder bei der Familie oder in Partnerschaften, das ist ja auch ganz oft so. Und meist sind es banale Auslöser in diesem Fall, aber andere Gründe. Also du hast es jetzt gerade schon gesagt, wie war es, mach du auch mal was hier? Ja? Ja, das ist dann natürlich auch so ein bisschen, könnte natürlich sein, dass es jetzt nur ein Element ist, also ein konkreter Auslöser, ein Fall, eine Situation, aber vielleicht steckt dahinter, dass man das Gefühl hat, zu wenig unterstützt zu werden. Ja? Und genau, das heißt bei Emotionen, also gerade wenn so Streits emotional werden, dass da meist irgendwas anderes dahinter steckt, was so ein bisschen die Bindung, die Partnerschaft, wie auch immer man das hat, also es muss ja nicht also kann ja auch eine Freundschaft oder sonst irgendwas sein, aber dass man irgendwie sagt, das ist nicht auf Augenhöhe, das ist nicht gleichmäßig und einer fühlt sich so ein bisschen entweder nicht unterstützt oder vielleicht auch nicht anerkannt. Also zum Beispiel, dass man sagt, ich muss hier, also keine Ahnung, du meldest dich nie, ich melde mich die ganze Zeit. Oder das kann dann sein, ich werde nicht anerkannt, ich bin nicht wichtig für dich. Ja, ich habe nicht die Bedeutung für dich und keine Ahnung, das kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand dauerhaft zu spät kommt zu deinen, zu irgendwelchen Terminen. Ja, es gibt ja Leute, die dauerhaft, also immer mal wieder zu spät kommen, da sagt man dann manchmal schon so, ja, es hat eine Charaktereigenschaft, aber wenn man dann merkt, dass es bei einem so besonders ist, keine Ahnung. Ja, also das, das kann dann zum Beispiel auch sein.
Na, vor allem, wenn man merkt, dass so die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, ne, die man so hat. Ja,
ja, genau. Ja, genau. Und gleichzeitig kann es dann zum Beispiel auch sowas sein, kann sich das dann paaren mit sowas, wenn man die, wenn man den Menschen aber zum Beispiel wirklich sehr gerne hat und einfach zum Beispiel nicht verlieren will, dass man halt so Verlustängste entwickelt und dann wieder diese, eher in diese Konfliktvermeidung reingeht, was aber eher dazu führt, dass sich das dann wieder aufstaut und dann doch wieder später irgendwann eskaliert. Ja, weil irgendwann ist das Maß halt voll. Und das kann relativ einfach passieren. Manchmal reichen da ja auch schon Missverständnisse. Und da kann man sich zum Beispiel überlegen, es gibt ja ganz, also du kennst das, ich kenne das, hier, Vier-Ohren-Modell.
Na, wie viele Seiten in der Nachricht von Paul Watzlawick?
Naja, siehst du, ja, Watzlawick, oh Gott, wie sich dieser Name durch mein Referendariat schiebt, wo er geschoben hat. Genau, genau, ja, die vier Ohren der einer Nachricht, also Kommunikation, ich habe es jetzt nochmal gefunden, Sigmund Freud hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ähnlich, der hat es ein bisschen weniger gemacht, der hat nämlich nur die bewusste und unbewusste Kommunikation genommen. Und zwar, bewusste Kommunikation ist halt, was bei Wasserweg so Sachinformation ist, so Information, Sachebene, das ist so bewusst, was ich ausgeben möchte. Und da kann ich natürlich auch, ich kann natürlich bewusst auch eine Nachricht irgendwie vertonen, verpacken mit einem Lächeln, mit einer Gestik und einer Mimik. Ich kann aber auch einfach stur die Sachinformation geben. Und dann ist es nämlich so, dass ich dann ja trotzdem, wir wissen ja, wir können nicht kommunizieren, dass wir ja unbewusst durch eventuell dann halt wieder Tonfall, Gestik und Mimik trotzdem kommunizieren. So, wenn das aber irgendwie nicht bewusst ist von uns, muss der andere das irgendwie zu probieren, zu interpretieren. Und allein in dieser Interpretation kann es halt zu Widersprüchen kommen. Meint er das jetzt ironisch? Meint sie das sarkastisch? Ist mein Gegenüber jetzt sauer oder nicht? Oder enttäuscht? Oder bar? Oder keine Ahnung. Und das ist dann auch so die Frage, wie du gerade so sagst, wie sehr kann ich Gefühle kommunizieren? Oder muss der andere raten und kann sich dann halt
auch... Naja, dann kommt ja nochmal die andere Ebene, noch eine Komplexitätsstufe drauf. Ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg. Aber dass die empfangende Person, die zuhörende Person, das ja auch durch einen eigenen Filter wahrnimmt, ne? Also du hast ja selbst, ne?
Ja, ja, genau, genau. Also es, genau. Also zum einen, sie muss es halt interpretieren und da kann einfach Missverständnis passieren, weil es halt einfach vielleicht viel Information ist. Und natürlich gibt es ja so eine gewisse Art, also man ist ja so ein bisschen biased, also vorgeprägt von verschiedenen Sachen. Gerade auch, wenn man, kann es auch sein, dass, wie es einem gerade geht. Also man sagt das zum Beispiel, es gibt in der Persönlichkeit so ein soziales Netz, das hat jetzt nichts, also das kann man ganz gern verwechseln mit dem sozialen Netz, was man so aus Freunden und irgendwie sowas aufbaut, aber dieses soziale Netz kann halt auch sowas sein, dass alles, also dass man gerade in einer bestimmten Stimmung ist und alles, was reinkommt, irgendwie so interpretiert wird, dass es in diese Stimmung passt. Und das kann eine positive Stimmung sein, dann nimmt man halt sowas Positives aus. Es kann aber auch gerade, wenn man gerade einen Scheißtag hatte oder schon eine längere, eine Scheißphase hat, in dem es einem einfach gerade nicht gut geht, dass man das natürlich dann so interpretiert, dass es eher in diese Richtung, dann passt es ins Netz, obwohl man damit, dadurch dafür sorgt, dass es einem nicht, also dass es eine negative Nachricht oder eine negative Interpretation ist. Und das kann sein, na klar, wir filtern das. Also wir müssen es interpretieren und beim Interpretieren machen wir zum einen Fehler und filtern es zum anderen gerade durch die Lage, in der wir sind. Es gab eine Studie 2022 an der Anglia Ruskin University in Großbritannien und die haben zum Beispiel auch herausgefunden, es gibt auch eine Verbindung zwischen körperlichen Bedürfnissen und der, sag ich mal, Konfliktfähigkeit
im Moment. Wenn man müde ist und nicht geschlafen hat, hast du den Kanal, glaube ich, richtig schnell voll.
Ja. Richtig, oder du bist halt einfach angry.
Ja.
Ja, also wenn du die haben halt in dem Moment tatsächlich untersucht, was Hunger und Ärger beziehungsweise negative Gefühle und dann kommt wieder dieses, ich filter mein Gegenüber und dann kommt es gleich das Weite. Also man könnte vielleicht sagen, wenn man Hunger hat, ist man reizbarer. hat, glaube ich,
klar, man ist ja auch total ungeduldig und denkt sich so, es geht ja eigentlich nur noch um das eine Thema. Das alles, was alle anderen jetzt noch zusätzlich wollen, ist ja, geht ja gar nicht.
Ja. Und 2001 eine Forschungsgruppe an der Universität von Iowa auch noch festgestellt, das gilt auch für äußere Einflüsse, zum Beispiel unter dem Einfluss starker Hitze. Gerade in Hitzemonaten ist man auch selber relativ schnell auch relativ aggressiv.
Voll. Naja, man ist einfach auch wirklich müde, reizbar, ne? Körperlich angestrengter. Das ist schon, der Kopf ist tot.
Und dann gibt's natürlich noch, ich schreibe mir mal kurz eine Nummer auf, die Zeit auf. Ich gucke mal, ob ich das nachher in die Shownotes quasi packen kann, dass ich euch ein Bild da reinpacke. Ich muss es nur kurz rausholen. Ich hatte es vorhin schon irgendwo
hingelegt. Geht hier gleich der Screenshare jetzt los bei mir? Das wäre doch auch was.
Kann ich das überhaupt
machen? Die Wunder der modernen Technik. Guck mal, das ist jetzt so der Blick hinter die Kulissen in der Folge. Wahnsinn. Zack. Es geht.
Genau. Und dann können wir uns nämlich natürlich noch angucken, wie so ein Konflikt so richtig eskalieren kann mit der Eskalationsspirale nach Glasl. Ja, wir sehen dann schon, ich glaube, nicht jeder wird bis Punkt 9, 8, ich glaube schon 7 nicht kommen, hoffe ich. Also ich hoffe, ihr hattet das noch nie.
Erzähl uns doch mal die Stufen.
Weiß nicht. Genau, also die Stufen sind, erstens ist die Verhärtung der Meinung und Standpunkte. Das heißt, man ist nicht mehr empfänglich für die Argumente anderer und für die Sichtweisen anderer, sondern findet sie eigentlich nur noch wirklich unsachgemäß. Zweitens ist dann Polarisierung des Denkens und Fühlens und Handelns. Das heißt, es gibt nur noch Gut oder Böse. Entweder seid ihr für mich oder gegen mich. Drittens, Schaffung von Tatsachen, Rückgang der Empathie. Das heißt, man entscheidet einfach egal, ohne den, ohne die Standpunkte oder ohne die Bedürfnisse der anderen irgendwie noch zu respektieren, sondern nur noch nach eigenem Gusto. Und das sind so alles Sachen, die man für sich entscheidet. Und dann geht's langsam nach außen. Und zwar geht's dann über die Abwertung der anderen Seite. Mhm. Ja, also gegenüber werden zu Feinden erklärt. Das ist dann schon Stufe 5, wo man dann so eigenes Handeln gegenüber anderen legitimiert.
Stufe 4
legitimiert. Ja, genau. 5 sind schon Feinde. Und bei 4 ist dann die Abwertung und dann die Suche nach eigenen Verbündeten. Genau. Genau, 5 ist dann so Selbstgerechtigkeit, Diskreditierung des Feindes. 6 geht dann schon so Richtung Drohstrategien, dass man wirklich nur, also dass man teilweise sich irrational verhält, weil man einfach nur noch im Konflikt steckt. Und dann kommen 7, 8 und 9, die halt wirklich, das ist wirklich schon richtig übel. Da geht es dann wirklich um körperliche Gewalt, also man legitimiert Gewalt vor sich selber, indem man den Gegner zum Beispiel dehumanisiert, also ihm die Menschenwürde irgendwie abspricht. 8 ist dann tatsächlich die Zersplitterung, Vernichtung des Gegners als Bedingung des eigenen Überlebens. Und 9 ist dann halt komplett feuerfrei.
Total.
Also einfach nur noch in den Konflikt gehen. Das ist die krasse Eskalationsspirale. Ich glaube, wir sind alle im Alltag, sind wir, denke ich, schon noch mal so, ich glaube, so bis Stufe 4. Ist man, glaube ich, gar nicht so, also das braucht gar nicht so lange, bis man da ist, bis man jemanden irgendwie mindestens, also keine Ahnung, durch Beleidigung oder sowas, das ist ja schon eine Art von Abwarten, das kann dann irgendwie auch, wir haben ja über Mobbing gesprochen, gerade wenn es dann um das Arbeit, also um die Zusammenarbeit mit Verbündeten geht und dann auch diese Selbstgerechtigkeit, also vielleicht so bis Stufe 5, ja, aber Stufe 6 ist schon krass und dann, naja. Genau, das ist die Eskalationsspirale, ich packe sie mal in die Folgenbeschreibung, so dass ihr sie jetzt irgendwie hoffentlich auf, wenn ihr einen Podcast-Player benutzt und nicht
da könnte das sehen.
Dass ihr sie sehen.
Guter kann. Grund, das so zu machen.
Genau. Siehst du? So. Ich beende das hier erstmal kurz. Gut, wir sehen uns wieder. Genau. Jetzt haben wir gemerkt, Streit kann bis hin dazu führen, dass man sich gegenseitig auslöschen will.
Ja, aber ich sag mal so, das passiert ja manchmal auch, ne? Also, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so weit weg, wie man denkt. Also es gibt ja durchaus Gruppen im Sportlichen auch, die schon gewaltbereit aufeinander zugehen. Und ich meine, ne, auch natürlich so partnerschaftliche Gewalt, so gerade Femizide und so weiter, die gehen ja dann schon in diese Richtung, gerade wenn du sagst, da gibt es schon mal häusliche Gewalt, das wird ja auch vor sich gerechtfertigt. Und da ne, hängt ja vorher ja, schon auch ganz viel dran, was habe ich jetzt eigentlich für ein Bild und Verständnis von dem anderen oder vielleicht gar nicht so sehr von dem anderen, aber was ist so eigentlich mein Problem mit mir, da muss man jetzt vielleicht nochmal unterscheiden, ist das jetzt wirklich einfach nur ein Streit oder hat jemand einfach schon psychische Probleme, also oder Dinge, die er eben nicht aufarbeitet oder sie.
Genau, oder nicht aufarbeiten kann, weil er es halt irgendwie nicht gelernt hat, zum Beispiel, weil er nicht weiß oder sie nicht weiß, mit Gefühlen umzugehen oder Lösungsstrategien zu haben, um da irgendwie rauszukommen, oder es halt einfach nicht gelernt hat, dass halt Streit, also körperliche Auseinandersetzung nicht mehr Streit sind, sondern tatsächlich einfach
sind ja so Anti-Aggressionstrainings auch ganz oft ein wichtiger Teil ist, irgendwie zu merken, überhaupt, wie geht's mir denn und welchen Momenten.
Gut, kann ich den Punkt streichen für exzessive Sachen? Nee, alles gut, ist ja okay, dann streiche ich den jetzt halt. Genau, also um da mal vorzugreifen, gerade bei so fortgeschrittenen Sachen in der Eskalationsstufe ist auch irgendwie, also ich glaube, da gibt es jetzt keine Tipps, da braucht man externe Hilfe. Und dann kann das eine Therapie sein, kann das irgendwie ärztliche Unterstützung sein oder das kann auch Anti-Aggressionstraining oder sowas sein. Vielleicht auch bevor man das vor einem Gericht verordnet bekommt. Kümmern. Genau. Jetzt 180 Grad in die andere Richtung. Streit kann ja auch positiv sein. Es gibt auch positive Streite. Da muss ich immer an meinen Uniprofessor zur politischen Ideengeschichte denken. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber war ein cooler Typ. Der hat immer gesagt, Demokratie ist eigentlich nur gepflegtes Streiten.
Ja.
Denn auch das ist natürlich so, man kann natürlich Streit, wenn man ihn halbwegs sachlich und mit einer gewissen Streit- und Gesprächskultur führt, kann er natürlich auch lösungsorientiert sein. Lösungsorientiert heißt dann, da muss nicht jeder happy sein am Ende mit dem Ergebnis. Da kann dann zum Beispiel auch ein Kompromiss rauskommen. Und gerade wenn man das macht, lernt man aber auch gerade für spätere Streits oder für andere Auseinandersetzungen, die dann vielleicht auch ein bisschen anders sind, oder anders gelagert sind, durchaus Kompetenzen, und zwar Meinungen und andere und Sichtweisen anderer zu respektieren und deren Standpunkte auch mal zu übernehmen. Das ist ja das, was wir den Kids zum Beispiel auch gerade in der Beurteilung von Sachverhalten und im Politikunterricht beibringen wollen, auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das ist ja, was sonst nicht so ganz viele Leute argumentieren, ja, oder ganz viele junge Kids argumentieren, zum Beispiel immer aus ihrem eigenen Standpunkt heraus, ich finde das, meine, das ist das und das betrifft mich, und deswegen ist es ja so, dass sie halt schwierig andere Sachen fassen können, solange es sie nicht betrifft. So, aber wenn sie dann irgendwann mal in der Lage sind, später den eigenen Standpunkt zu wechseln und nur sich mal in die Rolle hineinzuversetzen und damit halt irgendwie andere Sachen zu sehen, dann sehen sie, dass es tatsächlich mehrere Sachen oder mehrere Seiten der Medaille gibt, gerade beim Streit. Und dann ist es natürlich so, dass man das auch irgendwie fördern muss. Und das macht man mit einer guten Gesprächs- und Debattenkultur. Und das fängt dann halt zum Beispiel auch einfach an zu sagen, ey, wir lassen uns gegenseitig hier ausreden.
Ja, klar.
Ja. Jetzt hat man natürlich gerade das Problem, gerade wenn man sich in letzter Zeit so die Debattenkultur in Deutschland anguckt. Und da gab es auch eine Untersuchung
von wann denn?
Dem Forum Streitkultur. Das Forum Streitkultur hat eine Studie rausgebracht und bietet auch so ein bisschen Öffentlichkeitsmaterial und so und Training und Beratung. Und zwar sagen die, die Polarisierung in der Gesellschaft nimmt zu. Durch die Digitalisierung haben Fake News und Verschwörungserzählungen Konjunktur. In den sozialen Medien grassiert Hate Speech. Es gibt immer mehr Klang und verengte Meinungskorridore, konstruktive Gespräche mit Andersdenken erscheinen zunehmend schwieriger und sind zugleich wichtiger denn je. Wir müssen wieder konstruktiv streiten. Und jetzt wird das Forum Streitkultur beschäftigt sich mit der Frage, wie der private, öffentliche und politische Diskurs unter diesen Voraussetzungen dennoch gelingen kann. Ich hau das mal in die Folgenbeschreibung, genau, und die haben halt natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, also in der Forschung. Mit verschiedenen Universitäten arbeiten die zusammen und die haben tatsächlich einfach festgestellt, dass sich in den letzten Jahren in Deutschland der Ton sowohl auf der Straße als auch im Netz, wie gesagt, aggressiver und rauer geworden ist. Und das ist dann, wir sehen es ja auch an der politischen Debatte, auch da gibt es ganz viele Sachen, die einfach mittlerweile ja leider salonfähig geworden sind und irgendwie, wie man so schön sagt, in der Mitte der politischen Gesellschaft angekommen sind, die, wo wir vorher noch gesagt hätten, meine
Fresse,
kann der mal eine Rüge kriegen oder sonst irgendwas? Können wir da mal was machen? Warum wird darüber nicht berichtet? Genau. Also wir sehen eine Verschiebung auf jeden Fall in Richtung Aggressivität und da auch vielleicht schon in gewisser Weise bei vielen Leuten auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Eskalationsspirale zurückkommen, eine Polarisierung.
Ja.
in die Richtung. Gut, aber wie kriegen wir das jetzt hin?
Das ist die Frage jetzt.
Ja, oh. Nicht alles scheiße. Mhm. Ja, nicht alles scheiße. Nein, also ein Ansatz ist zum Beispiel der Ansatz nach Marshall Rosenberg.
Ah, ja, voilà.
Marshall Rosenberg. Leider schon 2005 Giraffen, verstorben. Du Giraffen weißt, was es ist, und zwar?
Die gewaltfreie Kommunikation.
Gut, ich habe nichts verstanden. Ich hoffe, du hast gerade gesagt,
hab gewaltfreie gesagt.
Kommunikation.
Habe ich, so genau das. Richtung. Hörst du mich gar nicht? Ist ja auch schön.
Gut.
Ja, Benson, ja, hört mich nicht. Ist super.
War okay. Schwierig zu hören.
Na gut, ich hab's gesagt.
Gut, wird jetzt vielleicht doch ein Blindflug. Also, der Ansatz oder die Sichtweise, die Marshall Rosenberg gewählt hat, ist, dass der Mensch nicht mit einem Hang zur Gewalt geboren ist, sondern den tatsächlich durch die Gesellschaft gelernt hat. Und zum einen ist es so, alles, was man gelernt hat, kann man wieder verlernen. Ja, auch Fahrradfahren, glaubt mir.
Das
gibt Leute,
man,
die machen das. Zum anderen ist es aber auch so, wenn junge Leute das erst lernen, dann ist es halt auch so, dass man das auch einfach verhindern kann, dass sie das lernen. Mhm. Von daher ist das der Ansatz. Die Idee ist halt, im Denken, Sprechen und Handeln sich grundsätzlich immer zu fragen, wie kann ich das Verständnis für den anderen mehr aufbringen oder wie kann ich seine Position mehr einbringen? Dass ich das immer in meinem Denkmustern, in meinen Sprach- und Handlungsmustern irgendwie mit einfließen lasse, bevor ich zu einer Entscheidung komme. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Zum einen, weil man immer gucken muss, was macht der andere jetzt wirklich und was will der vielleicht wirklich. Und aber keine Ahnung. Man muss erstmal sagen, auch einfach, niemand ist, wie gesagt, mit dem Hang zur Gewalt geboren. Und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass alles, was die Person mir gegenüber sagt, das nicht macht, um Gewalt prinzipiell auszuüben oder ausüben zu wollen, sondern tatsächlich das einfach macht, weil sie vielleicht gerade nicht anders kann oder es unbewusst macht. Die zentrale Fragestellung ist, das fand ich ein bisschen schwierig. Also er sagt, was ist in dir selbst lebendig?
Das klingt sehr strange.
Und das andere ist, was kann ich tun, um das Leben für den anderen schöner zu machen?
Sehr gut, das sind tolle Sachen, aber Benson hört mich nicht. Ich erzähle hier einfach.
Das ist total schön, das wird total spannend. Ich muss mir nachher die Folge anhören, weil ich Franzi nicht mehr
höre. Vor allem, wie Benson den Funfact macht.
Ja, ja. Franzi kann Kommentare reinbringen. Toll. Ich höre sie wirklich nicht. Sie kann mir gerade an den Kopf werfen, was sie will. Das ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht auch eine einseitige Streitkultur.
Super.
Okay, ich mache einfach mal weiter. Vielleicht machen wir mal nach dem Thema dann irgendwie, wenn ich fertig bin, probier mal was zu schnibbeln. Genau, dazu muss man aber natürlich auch seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse kennenlernen. Und damit man die dann auch formulieren kann. Das ist ja gerade das, was wir am Anfang gesagt haben, was die Kids dann vielleicht nicht gelernt haben. Und dann aber natürlich auch diese nach außen zu kommunizieren, in Form von, wahrscheinlich eher Bitten statt Forderungen. Und genau, das ist so der Ansatz nach Marshall Rosenberg.
Das ist richtig. Ich kann jetzt nicht.
Oh,
hatte mich wieder.
Jetzt möchte ich wieder.
Ja, wie toll. Wunderbar.
Ja, okay.
Nein, hab das war total erzählt? Gut. Ich wollte nämlich auch sagen, dieses Bitten, das gibt ja diese klassischen Ich-Botschaften, dass man, und es gibt ja auch, ich weiß nicht, falls wir das kurz mal im Detail, man kann sich das merken. Ich glaube, im Englischen ist es dieses auch OFNR, wenn man sagt, das ist meine Observation, also meine Beobachtung. Die teilt man einfach mal mit. Dann steht F für, was ist das Gefühl, das es in mir auslöst, wirklich über sich zu reden. The feeling. Und dann N ist dann zu kommunizieren, was man eigentlich brauchen würde. Und R steht dann für Request, also was ist eigentlich meine Bitte. Na, also statt du kommst immer zu spät und sagst so, hey, ich merke, dass wir um so und so verabredet sind und ich war pünktlich, du warst 5 nach da. Da irgendwie fühle ich mich dann versetzt und ich weiß nicht, für meine Planung und für mein Wohlbefinden brauche ich eine Verlässlichkeit in unseren Absprachen und ich würde dich irgendwie bitten, mir vielleicht wenigstens Bescheid zu sagen oder bevor du losmachst, wenn du merkst, es verspätet sich. Dass ich weiß, ich kann die Zeit nutzen.
Ja.
Sowas, ne? Also dann irgendwie das aus dem eigenen Gefühl heraus der anderen Person mal nahe zu bringen und dann zu überlegen, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, warum nervt mich das, um dann um etwas zu bitten, dass quasi diesen Bedürfnis, dass die andere Person dieses Bedürfnis helfen kann, trotzdem zu erfüllen.
Genau. Anders, dann natürlich, zum einen kann man was machen, zum anderen kann man natürlich auch was vermeiden. Und zwar war das jetzt prinzipiell auf Paare gemünzt, aber ich glaube, das kann man auch generell beim Streit mit einer Person ganz gut anbrennen. Und zwar ist es nach John Gottman, der lebt noch. Und der forscht auch dazu und hat einen anderen Ansatz zur gewaltfreien Kommunikation. Der denkt sich, okay, man muss Konflikte schon durchaus benennen und man muss Konflikte schon durchaus irgendwie durchführen und darüber streiten, um sie zu lösen, weil wenn sie nicht gelöst werden, dann ist es halt einfach, ja, dann schwelt. Er nannte das dann aber die vier apokalyptischen Reiter, die man vermeiden sollte. Und zwar macht er einen Unterschied. Er sagt, der erste ist, man sollte Kritik vermeiden. Kritik aber in dem Sinne, weil Kritik immer als Kritik an der Person selbst und an ihren unänderbaren Eigenschaften wahrgenommen wird. Man kann aber sich beschweren. Und das bezieht sich dann eher auf Handlungen. So macht er den Unterschied. Ja, also eher die Handlung einer Person, sich darüber beschweren, ich wollte gerade sagen kritisieren, aber anprangern ist vielleicht auch schön, aber thematisieren statt die Person selbst. Weil Verhaltensweisen, klar, kann man vielleicht ändern, aber es ist auf jeden Fall schwieriger und gerade Eigenschaften von Personen sind halt an die Person gebunden. Deswegen eher auf die Handlungen ausgehen. So wegen, die sagen, hey, du kommst immer zu spät, das ist so eine, du bist einfach unpünktlich, sondern einfach zu sagen, hey, stört mich, dass du jetzt leider zu spät gekommen bist. Oder ich würde mich freuen, wenn du pünktlich kommst, dann ist es sogar noch positiv formuliert. Oder wie du sagst, mir wenigstens Bescheid sagst. Aber immer ist eher auf die Handlung zu beschämen, als so ein ist ja typisch, dass du wieder unpünktlich bist. Ja. Genau, das zweite ist dann tatsächlich, geht dann so ein bisschen in die Art der Konflikt oder der Streitführung. Und zwar der zweite apokalyptische Reiter ist die Verachtung. Man sollte, das aber, also keine Ahnung, für mich ist das irgendwie, ich glaube für die meisten ist es auch logisch, man sollte so auf sarkastische, zynische oder respektlose Bemerkungen und Humor irgendwie verzichten, einfach um sein Gegenüber damit nicht abzuwerten. Ja. Drittens fand ich ganz spannend, er sagt, der dritte Reiter ist die Rechtfertigung. Und zwar dann nicht, also man sagt ja auch, okay, man kommt dann in so eine Rechtfertigungsspirale und blablabla, aber was er damit meint ist, im Sinne von, man redet das Problem klein, dass man keine Alternative hatte oder, und das ist vielleicht sogar noch schlimmer, man handelt nur so, weil der Gegenüber, mit dem man gerade im Streit ist, irgendwie das bedingt hat. Das heißt, man wälzt das Problem oder man wälzt das Fehlverhalten oder irgendwas, was schwierig ist, auf den Gegenüber ab. Ja, das gar nicht rechtfertigen, sondern vielleicht auch einfach mal anerkennen, dass Leute, ich meine, klar, das muss man lernen irgendwie, dass es durchaus Gewinn bringen sein kann, dass wenn Leute einem sagen, hey, das war nicht cool, aber du bist mir so wichtig, ich sag's dir halt, statt jetzt, statt es jetzt irgendwie für mich zu behalten und dann irgendwann entweder auszubrechen oder halt tatsächlich einfach, ja, dich weniger wertzuschätzen oder sonst irgendwas. Was mich gleich zum vierten Punkt bringt, und zwar, das ist das Mauern. Und zwar der Rückzug und die Vermeidung des Konflikts und damit vor allen Dingen halt die Vermeidung der Lösung oder der Klärung des Konflikts. Ja, genau. Ansonsten gibt es noch mal so ein paar Sachen, die man vielleicht beherzigen kann, so Tipps fürs Konstruktive mit anderen Menschen streiten. Ja, also da gibt es so eine Kategorie so vor dem Streit, nach dem Streit, vor und nach dem Streit und während des Streits. Ein paar haben wir im Streit jetzt schon zu sagen, zum Beispiel dazu sagen, was ihr nicht wollt, könnt ihr sagen, was ihr euch von der Person wünscht. Ja, also eine Bitte und eine Bitte zu formulieren. Und genau, nicht persönlich werden. Irgendwie alte Konflikte wieder hervorholen, die vermeintlich schon in einem Kompromiss auch geklärt wurden, aber auch wenn man da zum Beispiel mit dem Kompromiss vielleicht nur so 10, also Kompromiss ist niemand 100% glücklich. Und meistens ist es, dass eine Person ein bisschen glücklicher ist als die andere. Und das dann wieder vorzunehmen oder es als Druckmittel zu benutzen. Ich habe damals das dem zugestimmt, jetzt musst du das mal das machen. Ja, genau. Dann tatsächlich auch einfach mal auf der kommunikativen Ebene zu gucken, okay, habe ich den Gegenüber richtig verstanden, um dann zu sagen, okay, ich habe das jetzt so verstanden, ich nehme das so wahr, ich formuliere das jetzt so, kommt das dem da, was du sagen wolltest? Also einfach nochmal kurz zusammenfassen, was ihr für euch mitgenommen habt. Dann halt, wie gesagt, dieses nicht belehrende übergreifen und ja, Moment, was habe ich da geschrieben? Achso, hier, wichtig, die eigenen Grenzen oder die auch das andere natürlich nicht zu übergehen. Ah ja, also Grenzen respektieren.
Mhm. Das stimmt.
Und kommunizieren, ja, was auch für viele schwierig ist. Genau, und natürlich auch sagen, ey, können wir es ein andermal machen? Ich bin gerade platt. Ich kann gerade nicht mehr. Also das ist nicht so, dass ich jetzt hier fliehen will, aber es ist mir gerade zu viel. Ich kann das gerade nicht.
Genau, ich glaube, das ist ja immer so dieses, wenn ich da kurz reinspringen darf, falls ich dir dann nicht in die Parade fahre. Aber ich glaube so, das ist wahrscheinlich von dem, was du sagst, und ich würde das jetzt mal reflektieren, was auch so mein größtes Learning ist, so durch verschiedene Freundinnenschaften, Beziehungen, aber ist es ja auch mit Familie und so, wirklich, wenn dann schon mal jemand kommt und das auch in einem, sag ich mal, semi bis guten Ton hinbekommt, kann jetzt ja nicht jeder direkt perfekt sein, aber ich glaube, wenn jemand kommt und einem das stört mich oder damit habe ich schwer, da fühle ich mich irgendwie so nicht gesehen, das kommuniziert. Ich glaube, das Wichtigste, was man irgendwie lernen kann, ist, das sich erstmal anzuhören. Genau das, was du halt sagst, nicht in die Verteidigung zu gehen und nicht das Gefühl oder das Erleben der anderen Person, weil man sich angegriffen fühlt, von vornherein abzuwerten. Weil ich glaube, man zum einen verschenkt man sich damit die Möglichkeit, über das Gegenüber nochmal was zu lernen. Mhm. Und so, wie tickt die Person eigentlich, was braucht die, wie nimmt die das so wahr? Und dann einfach, auch vielleicht, wenn eine Person das jetzt noch nicht so gewaltfrei formuliert, sondern eher mit einer Anklage, so, du machst das so und so, dass man sagt, okay, das immerhin erstmal so als Information darüber anzunehmen, wie man zumindest mal wahrgenommen wird, ob man das jetzt so beabsichtigt hat oder nicht. Und ich finde, das ist ganz oft so ein Fehler dann im Streit in solchen Situationen, dass man eben sagt, so habe ich das sauber gar nicht gemeint. Und da würde ich nur gerne diesen kurzen Nachtrag machen. Das habe ich zumindest mal so gelernt als praktisches Hilfswerkzeug, ist, dass man sagt, wenn es gerade auch um diese vier Seiten einer Nachricht geht oder dieses Vier-Ohren-Modell, dass ich als Senderin in dem Fall dafür verantwortlich bin, was beim Empfänger, der Empfängerin ankommt. Dass ich also meine Nachricht möglichst genau zu formulieren habe und vielleicht auch interpretationsoffen, wenn ich das möchte, ne? So, und dass, wenn das, wie ich bin, bei einer anderen Person anders ankommt, dann sollte man zuerst mal bei sich selbst schauen und zu gucken, ob man da vielleicht doch auf einem Kanal Dinge mitsendet, die einem nicht so bewusst sind.
Ja, genau. Genau. Ja, da haben wir es eigentlich ganz gut, glaube ich, zusammengefasst. Also man kann jetzt noch, muss ich natürlich auch irgendwie im Klaren sein, okay, was will ich eigentlich in dem Streit? Bin ich genauso interessiert, dieses Ding zu lösen? Bin ich auch da interessiert daran? Ja. Oder kann ich die Bedürfnisse des anderen auch irgendwie respektieren und sowas? Und kann ich das momentan überhaupt krafttechnisch? Also man kann ja auch mal davor sich überlegen, okay, ich atme jetzt irgendwie einmal richtig tief durch und überlege, kriege ich das jetzt hin? Kriege ich den Puls ein bisschen runter? Bin ich vielleicht zu sehr aufgeregt? Das bisschen in sich reinzuhören und nicht halt wirklich so emotional blind, sage ich mal, sowohl für sich als auch für den anderen irgendwie reinzugehen.
Ich fahre dir immer schön in die Parade hier. Ich glaube, was man immer macht.
Ja, mach mal.
Ich habe das Bedürfnis zu sprechen. Ich war so ruhig die
ganze Zeit. Okay. Du hast das Bedürfnis zu sprechen.
Ich dachte mir,
muss mir das anhören.
Was ich noch hinzufügen wollte, ist, was war es jetzt ganz kurz? Ich komme halt aus dem Konzept, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Was glaube ich gar nicht schlecht ist, auch dieser Spruch, den man ja oft so hört aus einem anderen Feld, Verträge macht man in guten Zeiten für schlechte Zeiten. Genauso vielleicht auch mal zu überlegen, wenn man dann mal gestritten hat und das Gefühl hat, das ist ja gar nicht so gut gelaufen, sich einfach, wenn mal gerade nichts ansteht, vielleicht zusammen sich gemeinsam auch als in einer Gruppe von Freundinnen oder auch in der Beziehung oder mit der Family oder auch mit den eigenen Kindern vielleicht zu sagen, so, hey, wie wollen wir eigentlich streiten? So, ne? Und mal so eine, wie du das auch schon gesagt hast, so ein paar Grundregeln festzuhalten oder ein paar Möglichkeiten eben genau zu sagen, hey, eine Person kann sagen, ich würde gerne etwas mit dir besprechen oder dir ein Feedback geben und erstmal zu fragen, bist du dafür gerade offen? Passt das gerade? Damit die andere Person dann sagen kann, hörst du mich schon wieder nicht? Wahrscheinlich, egal. Damit die damit die andere Person dann vielleicht auch sagen kann, so, hey, genau,
doch, ich
passt jetzt gerade oder passt super. Nicht. Und wenn gerade nicht, wann denn dann? Also sich zum einen mal zu verabreden zu so einem Gespräch oder dass man, wenn man merkt, es wird gerade zu emotional, zu aufgewühlt, dass jeder jederzeit die Möglichkeit zu sagen hat, zu sagen, hey, lass mal ganz kurz eine halbe Stunde Pause machen und runterkommen und dann weiterreden und solche Sachen.
Ich wollte jetzt mit den Punkten einer konstruktiven Streitkultur enden, aber ich glaube gerade 6 von 7 genannt. Na, wir können ja nochmal durchgehen. Ja. Also Streit wird als normales Alltagsphänomen gesehen, das heißt, es darf da sein. Mhm. Streit gilt als etwas grundsätzlich erstmal Erlaubtes. Streit ist unterhalb einer bestimmten Eskalationsstufe anders zu behandeln als jenseits dieser Eskalationsstufe. Das heißt, man setzt das Limit. Mhm. Die Ausklärung des Streits unterliegt intersubjektiv bekannten Fairness-Regeln. Alle Streitparteien haben Rechte, zum Beispiel das Recht, den zu verschieben oder sich Zeit zum Nachdenken einzunehmen. Streiten ist kein sportlicher Wettbewerb. Ein guter Streit endet mit einer Einigung und nicht mit dem Sieg der einen Partei über der anderen. Und nach Beilegung des Streits ist die Beziehung zwischen den Konfliktpartnern nicht nachhaltig.
So diese Idee nicht das ich gegen dich, sondern wir gegen das Problem.
Konstruktive Streitkultur.
Ja. Ach, schön.
Genau.
Ah, wie toll. Sorry. Oh Mann, ich bin aber auch so ein...
Ja, damit wollte ich enden. Das ist doch okay.
Ich war so angeklatscht. Ah, stimmt.
Du warst
so.
im Rederausch. Im Gedanken.
Ich war so...
Okay, gut.
Also ich muss sagen, total genau. Toll. Ich habe natürlich ein paar Sachen davon irgendwie schon gewusst, wie man vielleicht jetzt gemerkt hat. Genau, aber ich fand es trotzdem nochmal total gut, dass nochmal so groß aufgefächert auch zu sehen, was sind denn so die Eskalationsstufen, wie ist es so negativ, das Positive, weil ich glaube, das, was wir alle wissen, ist, dass egal, was du darüber weißt, in dem Moment, wo es dich emotional richtig erwischt, fliegt es alles aus dem Fenster, da weißt du nichts mehr über gute Kommunikation. Nö, das ist alles weg. Ja, genau. Manchmal willst du nur noch gewinnen, oder?
Dann willst du wirklich nur noch
gewinnen. Ja, also manchmal ist man einfach so verletzt auch. Und das dann in dem Moment hinzubekommen, zu sagen, so, was auch immer hier gerade passiert ist, ich muss mal ganz kurz gehen. Komm gleich wieder. Ne? Also gehen, aber auch sagen, dass man wiederkommt. Genau, ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, insgesamt, wenn wir das als Gesellschaft besser könnten, wäre vieles gewonnen. Ja.
Ja, das ist okay.
Sehr gut.
Ich muss mich jetzt doch mal kurz hinsetzen.
Da ist gut, setz dich mal hin für den Funfact hier.
Das quietscht nicht allzu sehr. Ach, schön.
Ja, wir sind noch nicht ganz fertig.
Ach, stimmt, der Funfact kommt ja noch. Und da muss ich dir noch die neue Frage formulieren.
Auf gar keinen Fall.
Nee. Nein, wir sind mal wieder schön bei über einer Stunde heute.
Aber bist du bereit? Ich habe eine Frage für dich. Super. Ich möchte von dir wissen...
So unvorbereitet wie immer.
Das hatten wir schon.
Fischklinge.
Was ist Bibergeil?
Ja, ist mir geil. Ja, okay, ich bin 16. Bibergeil. Es hört sich an wie irgend so ein, keine Ahnung, so ein Schuhpflegeprodukt aus den 50ern oder 60ern. Jetzt kaufen Sie jetzt Bibergeil.
Ist es auch nicht die erste Reihe Justin Bieber Konzert?
Wie neu. Oh Gott. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, aber gut, haben wir schon mal zwei obvious Sachen ausgeschlossen. Das ist immer ganz gut.
Es ist ein Produkt, ja.
Bibergeil. Es ist was zum Anwenden, oder? Es ist ein Produkt.
Nein.
Es ist ein Produkt. Ist es ein Lockmittel für Biber?
Kein Lockmittel für Biber.
Wozu sollte man Biber anlocken wollen? Das ist Schwachsinn. Das ist doof. Kein Lockmittel für Biber. Bibergeil. Ist es etwas gegen Biber? Ein Schutz? Kann man damit Bäume einschmieren, damit die nicht von Bibern angenagt werden? Dann vielleicht. Boah. Ich weiß es nicht. Bibergeil.
Ja.
Hat das was wirklich mit dem Biber an sich zu tun?
Weder noch.
Okay. Ist es für oder gegen den Bieber? Weder noch. War es mal ein Potenzmittel aus Biberdrüsenextrakt?
Oh ja. Es wird auch durchaus
ein Aphrodisiakum. Ein Duft. Also es ist ein Duftextrakt, den man in Deos oder Parfums benutzt und ein bestimmter Duftstoff ist. Also eigentlich ein Pheromon, um Biberweibchen anzulocken oder geil zu machen. Und den.
Ja.
Jetzt bin ich falsch abgewogen. Okay, also es ist ein Produkt, aber Menschen benutzen es. Für Menschen. Also ich gehe auf, keine Ahnung.
Nee, du warst schon eigentlich.
Potenzsteigernde Biberzähne.
Nee, du warst schon ganz richtig. Als Mehl du meintest, aus, Mehl kommt aus den Drüsen, aus irgendwelchen Drüsen vom Biber. Es ist ein Sekret.
Also es ist ein Sekret, irgendein Duftstoff. Aber was mache ich?
Auch, es ist auch.
Ist es einfach nur für Parfums? Mache ich einen Menschen damit geil?
Da hat es angeblich eine aphrodisierende Wirkung. Und ist Bestandteil von einigen Parfüms. Manchmal auch war es in Kosmetika eingesetzt, aber heute dann nur noch synthetisch hergestellt.
Okay.
Aber du hast.
Ja.
Ja, du hast aber auch recht. Ja, Bibergeil wird aber auch Castoreum genannt. Ist also ein Sekret aus, und ich lese es einfach vor, aus Wikipedia, weil es lustig ist, aus speziellen, paarig zusammenhängenden und keulenförmigen Beuteln oder Taschen unter dem Schambein des Bibers. Das zu einer gleichnamigen pulverförmigen Drogenmasse verarbeitet werden kann. Genau, es sind quasi keine Drüsen im eigentlichen Sinn, sondern so Pulver? Kleine Beutelchen, in denen das da dran ist, sie werden auch mitunter Geildrüsen, Geilsäcke, Bibergeile oder Geilen genannt. Genau, und es ist ein
Moschus-ähnliches
Duftsekret und aus einem komplexen Gemisch chemischer Verbindungen. Und es wird zu mehreren Dingen eingesetzt. Zum einen gab es das in der Medizin bis ins 19. Jahrhundert, zum Beispiel gegen Gift oder Krämpfe und hysterische Anfälle und Nervosität, natürlich. Na klar. Aber tatsächlich, und das finde ich, und auch für Parfüms, also dem wurde, wie gesagt, diese aphrodisierende Wirkung nachgesagt, aber angeblich half es auch dabei, die Duftstoffe länger an die Haut zu binden. Genau, hier steht auch, dass es prinzipiell in konzentrierter Form unangenehm bis widerwärtig riecht. Und erst in starker Verdünnung entfaltet es quasi von Parfümeren geschätzte Duftnoten. Das heißt also nur in homöopathischen Dosen. Genau, aber richtig spannend ist auch, dass tatsächlich, und dadurch bin ich darauf gekommen, dass Bibergeil mittlerweile wahrscheinlich, glaube ich, nur noch in den USA, aber auch hier vermehrt synthetisiert, als natürliches Aroma, vorwiegend als Vanille-, Himbeer- oder Erdbeeraroma in Lebensmitteln genutzt wurde. Ja, genau. Ja, und tatsächlich ist es so, dass man das dann aufgehört hat, weil natürlich die Biberpopulation dadurch rapide abgenommen hat. Und hier steht auch nochmal, dass aufgrund zum Beispiel vager Kennzeichnungspflicht in den USA auch für Veganer und VegetarierInnen keine eindeutige Zuordnung von mit Bibergeil versetzten Produkten möglich ist. Möchtest du aber in Schweden den Schnaps Beverhöd trinken? Das hat Bibergeil da drin zur Aromatisierung. Sowieso wie Biberhauch oder so. Biberhöcht, keine Ahnung.
Stark.
Also auf jeden Fall, das solltest du nicht trinken, ist nicht vegan, wollte ich nur sagen. Nicht aber gebraucht. Genau, ich bin darüber gekommen, dass es tatsächlich als natürliches Aroma in zum Beispiel Joghurts und so drin war. Und du denkst dir halt so, natürliches Aroma kann halt einfach aus dem Biberarsch kommen.
Krasser Scheiß.
Das ist Bibergeil.
Krasser Scheiß.
Wieder was gelernt. Nur der arme Biber, ich sag dir.
Biberarsch.
Ja, das war mein Funfact.
Der arme Biber.
Bibergeil.
Der will doch nur ein bisschen am Baum nagen.
Bibergeil gemacht.
Der Bibergeil gemacht.
Ach, sie suchen Bibergeil-Streit.
Bibergeil nennen?
Suchen sie Bibergeil-Streit, ja.
Sie suchen Bibergeil-Streit? Ja. Haben Sie Streit wegen Bibergeil?
Das war mein Fun Fact und ich bin sowas von bereit für die neue Frage. Folge 91.
Ach ja, die muss ich ja auch noch stellen. Richtig, die Frage sehr für gespannt. Folge 91
nicht gesagt
ist
hast,
die
wo ich
folgende.
Brauche noch eine
Moment,
Frage,
ich
sondern ich
aufmachen.
Jetzt gehe davon aus, dass hat Dorten. Was beschäftigt.
Ja, ich habe vorhin was gehört, dass es dass es davon, was ich erklärt haben möchte, dass die Beobachtungen dazu und die Fälle dazu ansteigen. Und ich möchte das einmal erklärt haben und vor allem, wie Menschen damit umgehen. Und generell, wieso die Verbreitung und sowas ist, weil es heißt, es gibt immer mehr Fälle davon. Und zwar würde ich gerne wissen, was ist, also ich weiß grob, was es ist, aber erklär mir doch mal genau irgendwie, was ist myalgische
Enzephalomyelitis? Das ist das, was hier, das Chronic Fatigue Syndrom.
Ja, genau. ME oder CFS. CFS steht für chronisches Fatigue-Syndrom. Genau. Und vor allem, also, ich glaube, man kennt es jetzt vor allen Dingen nach den ganzen Covid-Sachen. Das ist ja ein Long-Covid-Symptom oder eine Long-Covid-Folge sein kann.
Ja.
Und ich habe jetzt mal kurz gesagt, es gibt es aber eigentlich schon viel, viel länger. Und vor allem auch nach anderen viralen Infektionskrankheiten. Und ich finde es krass, dass man da eigentlich noch nie was von gehört hat, wenn die Leute da wirklich so krass drunter leiden. Ja, genau. Gibt es da schon irgendwas? Ja. Gibt es da Therapie? Also gibt es da Therapieansätze, Therapien? Gibt's da
sehr schön. Da bin ich gerne.
Darüber würde ich gerne etwas wissen.
Egal.
Habe ich mir vergessen aufzuschreiben, wann wir die neue Frage formuliert haben.
Egal, so. Damit wir jetzt hier nicht hinten raus komplett absacken, weil wir beide in unseren Stühlen vor uns dahin schimmeln, heben wir uns noch einmal ganz kurz nach oben, während Benson gähnt, sage ich einfach, ihr findet uns natürlich auf allen möglichen sozialen Medienplattformen. Guckt einfach auf Instagram nach, @diepunddoof. Dort gibt es immer keine Neuigkeiten, aber ihr könnt mich erreichen, es ist mega gut. Ihr findet uns auf Twix mit dem Handle @Typ und Doof und auf dem schönen, wunderschönen Mastodon und pass auf, jetzt sage ich es richtig, mit dem Handle @diepunddoof@trötkaffe. Bam. Natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an mein völlig zugespammtes E-Mail-Postfach, wo garantiert alles untergeht und ich in 3 Jahren das finde, franzi@diepunddoof.de. Und aber für mehr zuverlässige Ansprechpartnerschaften schreibt ihr doch gerne an benson@diepunddoof.de. Ja. Genau.
Richtig.
Schickt uns gerne, was möchtet ihr als nächstes von uns hören? Habt ihr Fragen? Habt ihr Ideen für einen kleinen Podcast-Relaunch? Was machen wir ab Folge 101? Bis dahin.
Richtig.
Super. Genau. Schön, dass wir uns alle zusammen gesehen haben.
Haben wir jetzt hier über eine Stunde mal wieder was gemacht?
Oder gehört? Na gut.
Ja. Schau oder gehört. Mal. Also, oder teilweise nicht. Na gut.
Bis dann. Ciao.
Marie. Bis dann.